willkommen zur ersten Folge unseres DTS-Podcasts. Mein Name ist Thomas Lampolzheimer und ich bin der Koordinator des DTS-Projekts. DTS steht für Data-Driven Tourism in Sustainability und DTS ist ein Forschungsprogramm, gefördert im Förderprogramm IKT der Zukunft der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FEG und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. In der heutigen Folge wollen wir uns über die Thematik Recht und Datenräume unterhalten. Und dazu habe ich mir zwei Expertinnen ins Studio geholt. Anna-Sophie Noack. Hallo Anna-Sophie.
Hallo Tom.
Und Verena Schmidt. Hallo Verena.
Hallo.
Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bevor wir in den Inhalt einsteigen, vielleicht möchtet ihr euch ganz kurz vorstellen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Anna-Sophie, magst du anfangen?
Sehr gerne. Ja, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Anna-Sophie Noack. Ich bin Juristin und meine Forschungsvorhaben betreffen vor allem die rechtliche Bewertung neuer Technologien sowie die Digitalisierung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen.
Dankeschön. Verena.
Ja, mein Name ist Verena Schmidt. Ich bin auch Juristin und Kollegin von der Anna-Sophie und ich beschäftige mich auch mit unterschiedlichen Fragen an der Schnittstelle zwischen Recht und Technologie, vor allem auch mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen.
Vielen Dank. Ihr beide seid ja, also kann ich ja sagen, wir sind ja Kollegen, Kolleginnen. Ihr arbeitet ja zusammen mit mir im DTS-Projekt und ein großer Teil des DTS-Projektes machen ja auch Datenräume aus. Was ist denn das eigentlich?
Naja, ein Datenraum ist eine Infrastruktur, kurz gesagt. Das Ziel dieser Infrastruktur ist es, einen Datenaustausch zu ermöglichen. Gehandelt werden kann da ein einzelner Datensatz, mehrere Datensätze, strukturierte Datensätze wie Datenbanken oder auch unstrukturierte Datensätze. Der Begriff der Datenräume selbst wurde vor etwa 15 Jahren in der Informatik geprägt. Was Datenräume zum Beispiel von Data Hubs unterscheidet, ist die Dezentralität. Also Datenräume brauchen keine physische Integration der Daten, sondern sie belassen die Daten an der Quelle. Sie benötigen auch kein gemeinsames Datenbankschema, an das sich die Daten aus verschiedenen Quellen halten müssen. Die Integration erfolgt vielmehr auf einer semantischen Ebene, zum Beispiel durch gemeinsame Vokabulare. Und ein Vorteil von Datenräumen ist auch, dass Teilnehmer Teil von mehreren und unterschiedlichen Datenräumen sein können.
Das klingt spannend. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, es kann ja unterschiedlichste Datenräume in unterschiedlichsten Domänen geben, sei es jetzt wie bei uns Tourismus, sei es im Gesundheitsbereich, in der Energieversorgung. Gibt es denn dort, sage ich mal, Grundcharakteristika oder Grundprinzipien, die für alle Dataspaces gelten?
Ja, für Dataspaces kann man so in der Regel vier Prinzipien festmachen, nämlich die kollaborative Zusammenarbeit für den Datenaustausch, eine dezentrale Infrastruktur, wie schon kurz angesprochen, ein Datenverwaltungskonzept, Stichwort Data Governance, und das Prinzip der Datenhoheit bzw. Datensouveränität ist auch ein Prinzip, das für Data Spaces gilt.
Das ist spannend, weil ihr habt ja gesagt, kollaborative Zusammenarbeit und Datenaustausch ist, glaube ich, extrem wichtig. Man kennt es vielleicht aus dem Bereich der KI-Modelle oder des Machine Learnings. Je mehr Daten ich habe aus einem Bereich, desto bessere Modelle kann ich machen, weil ich mehr Besonderheiten, Features abdecken kann und somit das Modell repräsentativer wird. Und die dezentrale Infrastruktur, denke ich, ist auch spannend. Man hört das heutzutage ja mit zum Beispiel in der Energieversorgung. Verteilte Infrastruktur bedeutet auch, es gibt keinen Single Point of Failure. Das heißt, wenn, wie du es vorher angesprochen hast, ein Datenhub wegbrechen würde, wäre alles weg. Dadurch, dass es aber dezentral ist, kann selbst wenn ein Teilnehmer, Teilnehmerin herausbricht, das Ganze immer noch funktionieren. Also prinzipiell einmal sehr resilient ausgelegt. Was mich interessieren würde, ist, ihr habt auch angesprochen, Datensouveränität. Das ist ja ein Begriff, der momentan in aller Munde ist und man überall davon spricht und hört. Was ist denn das eigentlich genau?
Ja, kurz gesagt ist Datensouveränität die Fähigkeit einer Dateneigentümerin zur ausschließlichen Selbstbestimmung in Bezug auf eigene Daten, die ja auch Wirtschaftsgut sind. Für Teilnehmende in Dataspaces bedeutet dann Datenhoheit oder Datensouveränität die Möglichkeit zum Verarbeiten, Verwalten und auch Sichern dieser Daten und eben die Kontrolle über die eigenen Daten, auch wenn diese Daten anderen Marktteilnehmerinnen zugänglich gemacht werden.
Ihr habt vorhin auch noch ein anderes Prinzip angesprochen, nämlich das der Data Governance. Governance kenne ich jetzt zum Beispiel aus dem Bankenbereich, aber was genau hat es denn damit auf sich?
Ja, das bedeutet, dass man für die Erstellung, Gestaltung und auch die Aufrechterhaltung von einem Data Space ein solides Datenverwaltungskonzept braucht. Im Rahmen der Data Governance sollen die Rollen und Verantwortlichkeiten von allen StakeholderInnen definiert werden. Die Europäische Kommission hat dazu einen Vorschlag für eine Verordnung gemacht, den Data Governance Act. Diese soll eine neue europäische Art der Datengovernance ermöglichen, indem eine strenge Trennung zwischen der Bereitstellung, der Vermittlung und der Nutzung von Daten in der Datenwirtschaft vorgesehen wird.
Jetzt haben wir ja schon gehört, es geht um Wirtschaften. Aus der Wirtschaft gibt es Angebot und Nachfrage. Ich denke, das kennt jeder. Jetzt gibt es dann natürlich auch schätzungsweise mal Datenanbieter und Datenkonsumenten, Konsumentinnen. Welche Rollen gibt es denn generell in Data Spaces überhaupt?
Ja, also wie eingangs erwähnt durch die Verena, gibt es bei Data Spaces keinen zentralen Datenspeicher, in den die Anbieter ihre Daten einspielen und in dem die Konsumenten auf die Daten wiederum zugreifen können. Das heißt, der Austausch der Daten findet direkt zwischen Anbieter und Konsumenten statt. Das heißt, wie du schon gesagt hast, es gibt die Anbieter und es gibt die Konsumenten. Und um diesen direkten Austausch zwischen den beiden zu gewährleisten, gibt es die Vermittler. Die Aufgabe des Vermittlers, die sind vielfältig, zum Beispiel Datenkataloge katalogisieren oder sie sichern auch das Vertrauen zwischen den Teilnehmern. Zum Beispiel das Data Governance Gesetz, das durch die Kommission vorgeschlagen wurde, geht näher auf die Rolle der Vermittler ein. Demnach müssen die Vermittler neutral sein in Bezug auf die weitergegebenen Daten. Und das heißt für die Vermittler, dass sie die weitergegebenen Daten nicht für andere, also eigene wirtschaftliche Zwecke, verwenden dürfen.
Das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das natürlich, es gibt Regeln, was darf ich nicht. Es fließt Geld, auch vielleicht auch unter anderem für den Austausch. Das hat für mich was von einem klassischen Vertrag. Jetzt sind Daten ja nicht etwas, was man jetzt tagtäglich als Privatperson handelt. Ich meine, jeder kennt das, ich kaufe ein Auto, ich verkaufe ein Auto, das vielleicht schon. Aber wie schaut es denn mit Daten aus? Welches Vertragsverhältnis bei diesen Transaktionen, die du beschrieben hast, gibt es denn da eigentlich?
Ja, grundsätzlich gilt die Vertragsfreiheit zwischen den Teilnehmern. Natürlich kommen jetzt, je nachdem, welchen Zweck die Vertragsparteien verfolgen, verschiedene Vertragstypen in Betracht. In Frage kommt beispielsweise, du hast den Autokauf erwähnt, der Kauf, also die dauerhafte einmalige Überlassung der Daten. Denkbar ist aber auch ein Streaming, also eine Miete. Das heißt, dass der Zugang für einen vereinbarten Zeitraum oder für eine bestimmte Anzahl von Zugriffen gewährleistet wird. Denkbar ist darüber hinaus auch die Ausgestaltung als Dienstleistung. Das heißt, dass ich Ergebnisse einer Anfrage des Konsumenten vom Anbieter übermittle. Oder auch im Auftrag. Zu welchem Vertrag jetzt die Teilnehmenden konkret greifen werden, hängt natürlich von dem Zweck ab, für den sie die Daten verwenden möchten.
Jetzt sagen wir mal, jetzt gibt es so eine Plattform oder so ein System, in dem ich meine Daten anbieten kann. Aber wir haben ja vorher von Angebot und Nachfrage gesprochen und die unterschiedlichen Rollen ja von euch beschrieben bekommen. Aber warum sollte sich denn jetzt ein Datenanbieter, der ja rein theoretisch seine Daten auch, jetzt sage ich mal, Business to Business direkt verkaufen könnte, und das passiert ja auch, warum sollten sich Datenanbieter jetzt überhaupt an einem solchen Dataspace beteiligen wollen?
Das ist eine gute Frage. Welche Motivation? Also grundsätzlich wegen der Dienste. Data Spaces nehmen einem sehr viel Arbeit ab, rund um die generelle Themen der Datenbereitstellung und der Funktionalitäten für den Austausch. Das heißt, die Dienste, die der Datenraum zur Verfügung stellt, die müssen sowohl für die Anbieter als auch für die Konsumenten attraktiv sein. Was können das jetzt für Dienste sein? Da reden wir jetzt über zum Beispiel die Datenrückverfolgbarkeit, Datenqualitätssicherung, Treuhänderdienste, aber auch so Dienste wie Onboarding für Teilnehmer oder die Rechnungsstellung für Unternehmen. Ganz wichtig ist es also, Anreizsysteme zu schaffen, damit man eine kritische Masse erreicht an Diensteanbietern. Je mehr Datenquellen nämlich ein Dataspace zur Verfügung hat, desto attraktiver wird er für die Datenkonsumenten.
Jetzt ist es ja so, ein Dataspace kommt ja nicht von heute auf morgen. Und es gibt mit Sicherheit ja unterschiedliche Stadien innerhalb der Entwicklung von Dataspaces. Man kennt das vielleicht aus anderen Bereichen über, dort heißt es dann Maturity Levels. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, anhand von unserem Projekt, dort geht es ja darum, Daten zu verwenden, um ein KI-Modell anzulernen und das in Kombination mit einer agentenbasierten Simulation dazu zu nutzen, Besucherströme zu lenken und sozusagen touristische Angebote in urbanen, non-urbanen Räumen zu optimieren. Jetzt ist es ja so, dass jetzt der nicht sagt, von heute auf morgen, alle, die nur irgendwie Daten liefern könnten, sind mit dabei, sondern wir sind ja in einer ersten Phase, wo das Ökosystem quasi geschlossen ist. Wir haben zwar eine datenraumkompatible Plattform und eine begrenzte Zahl an Mitgliedern. In unserem Fall sind es ja unsere beiden Use-Case-Partner, die Stadt Salzburg und Bruckfusch. Aber dort probieren wir das Ganze ja nur aus. Ja? Somit hätten wir danach in der zweiten Stufe die Möglichkeit, das Ökosystem aufzumachen und sukzessive neue Teilnehmer, Teilnehmerinnen dazuzugeben und auch vielleicht die Use-Cases zu erweitern. Bis hin, wo man sagt, okay, wir hätten jetzt sozusagen einen Mobilitätstourismus-Dataspace, ich denke jetzt einmal groß, aufgebaut und jede, die interessiert ist, kann dort Mitglied werden und Daten austauschen, weil wie ihr ja schon gesagt habt, der Fluss der Daten wird ja durch Verträge geregelt, das heißt, es fließt nichts ab und es wird nichts geteilt, was nicht vom Anbieter auch gewollt ist, beziehungsweise der Nachfrager bekommt nichts, was er nicht auch haben möchte. Das ist jetzt sehr lokal gedacht. Du hast vorher Aktivitäten, normativen Aspekts, also Rechte, Rechtsgrundlagen angesprochen auf der europäischen Ebene. Wie schaut es denn aktuell aus, Dataspaces, Dataspace-Entwicklung auf der europäischen Ebene?
Ja, also in der europäischen Datenstrategie gibt es die Vision, dass es viele Dataspaces gibt, dass Unternehmen und Privatpersonen die Verfügungsmacht haben über ihre eigenen Daten. Und generell, dass die digitale Welt weniger durch einige wenige große Unternehmen geprägt ist, die quasi alle Daten horten und auf ihrem Schatz sitzen. Die Idee ist, dass für Sektoren wie Gesundheit, Infrastruktur, Mobilität eigene Dataspaces errichtet werden und die aufgebaut werden, die untereinander interoperabel sein sollen. Das heißt, es soll für die Teilnehmenden möglich sein, mehreren Dataspaces anzugehören. Die EU hat jetzt nicht nur Visionen, sie ist auch durch Rechtsakte schon aktiv geworden, wie zum Beispiel den Vorschlag für ein Data Governance Gesetz oder der Entwurf eines Datengesetzes und ganz konkret und auch aus aktuellem Anlass eine Verordnung zur Schaffung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten.
Es ist spannend, weil diese unterschiedlichen Bereiche zeigen, wie ernst das Thema eigentlich ist. Also es ist kein Nischenbereich mehr, sondern es ist eigentlich was als Grundlage für unterschiedlichste Domänen dienen kann. Das ist super spannend. Jetzt haben wir auch gehört, dass es schon erste rechtliche Rahmenbedingungen gibt und wir haben sehr stark über die Rolle der Anbieter, Anbieterinnen gesprochen, warum diese an einem Datenraum, an einem Dataspace partizipieren sollten oder auch wollen. Wie schaut es denn aus mit rechtlichen Themen, wenn ich das umdrehe und an Konsumenten und Konsumentinnen denke?
Ja, also für die Konsumenten gibt es verschiedene Themen. Also es kann total divers sein. Einerseits natürlich ganz prägend Datenschutz, da wird die Verena nachher noch drauf eingehen, aber auch ganz klassisch Gewährleistung, Nutzungsrechte und welche Freiheiten habe ich bei der Verwertung der Daten? Ganz grundsätzlich wird es immer dann problematisch, wenn Daten gehandelt werden, die den Rechten anderer unterliegen. Also wie Daten, die Datenschutzvorschriften unterliegen oder die Rechten des geistigen Eigentums unterliegen oder aber auch die Geschäftsgeheimnisse enthalten.
Stichwort Geschäftsgeheimnisse. Jetzt ist es ja so, jetzt bin ich Anbieter oder auch natürlich Consumer. Und in beiden Fällen, ich kann ja auch diese Rollen auch wechselseitig annehmen. Also ich konsumiere sowohl, als auch biete ich auch an. Und Geschäftsgeheimnisse, wir wissen das, vor allem gerade im Bereich der Startups, die vielleicht dringend darauf angewiesen sind, Daten zu bekommen, weil sie das, wir haben es angesprochen, für KI-Modelle oder Machine Learning brauchen, weil sie sonst alleine nicht an diese Daten kommen. Auf der anderen Seite, diese Daten und Modelle einfach zu teilen, wenn das Geschäftsgeheimnis weg ist, ist es weg und das kann für das Unternehmen natürlich katastrophale Folgen haben. Wie geht man denn als Anbieter mit dieser Thematik Geschäftsgeheimnisse in Daten um?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich gebe ein paar Beispiele für mögliche Geschäftsgeheimnisse, weil vielleicht nicht alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist bewusst. Geschäftsgeheimnisse können sein Informationen über Produktionsverfahren, über die Lagerhaltung, wie Produkte zusammengesetzt sind, aber auch Testdaten, zum Beispiel wie Tom gerade erwähnt hat. Das heißt, aus Anbietersicht macht dann der Schutz von Geschäftsgeheimnissen Sinn im Sinne von Artikel 2 der Know-how-Richtlinie. Sofern man nämlich eine entsprechende Klausel dem Vertrag hinzufügt, verpflichtet sich dann der Konsument vertraglich zur Geheimhaltung sämtlicher Geschäftsgeheimnisse, die ihm im Zuge der Transaktion bekannt werden.
Das klingt ja extrem spannend auf der einen Seite, aber auch super komplex. Das bedeutet ja, ich muss alle diese rechtlichen Themen, die du jetzt angeschnitten hast, jetzt Know-how auf der einen Seite, aber auch rundherum um klassische Bedingungen in Verträgen, das muss ja alles in diesen Datenverträgen geklärt werden, oder?
Ja, absolut. Wie eingangs schon erwähnt, machen unterschiedliche Verträge Sinn, wie Kauf, Miete, Dienstleistung. Zwei Themen, die ich jetzt hier gern ansprechen würde, sind einerseits Musterverträge und andererseits das Thema der Automatisierung. Zu Musterverträgen. Als Vermittler macht es Sinn, Teilnehmern Musterverträge zur Verfügung zu stellen. Die geben einerseits Orientierung und andererseits auch die Freiheit, eigene Verträge zu erstellen, ohne dass die Art und Beschaffenheit jetzt vorgeschrieben wird. Bei der Automatisierung wiederum gilt es jetzt zwei Stufen zu unterscheiden. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, dass man jedem Datensatz die entsprechenden Protokolle hinzufügt, in denen genau festgelegt wird, welche Konsumenten sind berechtigt und auch technisch in der Lage, auf die Daten zuzugreifen. Zu welchen Zwecken dürfen sie das und auch für welche Dauer? Darüber hinaus, das könnte auch dazugehören, dass man festlegt, wie dürfen die Daten genutzt werden, wie dürfen sie verwertet werden, aber auch Regelung, was nach Beendigung dieser Nutzungsrechte geschehen soll. Zweites Ziel der Automatisierung könnte jetzt sein, dass man sagt, man möchte das vollautomatisch technisch umsetzen. Alle Vertragsparameter. Das erinnert jetzt natürlich an Smart Contracts in der Blockchain. Hier muss man allerdings auch einschränken, weil es liegt in der Natur der Sache, dass Themen wie Zustandekommen und Auslegung von Verträgen alles andere als trivial ist. Es ist daher wichtig, die Erwartungen an das, was hier möglich ist, zu steuern.
Aber das bedeutet ja jetzt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, abseits der Automatisierung, kann es ein einzelnes Datum oder eben ein Datensatz sein, aber es könnte ja rein theoretisch auch eine Art größere Sammlung von Daten vorhanden sein, die getauscht wird. Sprich, eine ganze Datenbank wäre Teil oder Gegenstand dieser Transaktion. Soweit ich mich erinnern kann, gilt doch für Datenbank besonderes Schutzrecht. Wie ist denn das jetzt in dem Zusammenhang?
Genau, also Datenbanken können auch Gegenstand dieser Transaktionen sein. Und nach geltendem Recht gibt es da ein ganz bemerkenswertes Rechtsinstrument, das sui generis Recht des Datenbankherstellers. Dieses verleiht einem Investor das ausschließliche Recht für eine Dauer von 15 Jahren. Das heißt, dass der Rechteinhaber Nutzungsrechte im Rahmen einer vertraglichen Lizenz übertragen kann, abtreten kann. Wichtig ist aber, dass der Inhaber dieser Datenbankrechte, der genießt keinen absoluten Schutz, sondern der kann eine Verletzung seiner Rechte nur dann geltend machen, wenn er die einerseits öffentlich zugänglich gemacht hat und wenn ein rechtmäßiger Nutzer wesentliche Teile in entnimmt oder weiterverwendet.
Aber was müssen denn Anbieter jetzt wirklich ganz konkret beachten?
Genau, also grundsätzlich sollte jeder Anbieter von strukturierten Daten prüfen, ob er die Rechte an der Datenbank geltend machen kann. Ist dies der Fall, sollte er alle Möglichkeiten für die Vergabe von Lizenzen an dieser Datenbank prüfen. Damit sichert er dann die eigene Rechtsposition ab und kann sich auch umgekehrt gegen unerwünschte Änderungen und Umgestaltungen absichern.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, Richtung rechtliche Verwertung, Transaktionen, Restriktionen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja nicht nur den Schutz der Daten per se in Form eines Guts, das gehandelt wird, sondern eben auch natürlich, jetzt kommt's, der Bereich des Datenschutzes. Welche Rolle spielt denn der Datenschutz im Kontext von Dataspaces?
Ja, es können ja auch personenbezogene Daten, die in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen, in einem Dataspace gehandelt werden. Und mit der Definition des Begriffs personenbezogene Daten hat die DSGVO einen sehr weiten Anwendungsbereich festgelegt. Demnach sind nämlich personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Davon umfasst sind zum Beispiel Namen, Standortdaten, eine Online-Kennung, aber auch eine IP-Adresse zum Beispiel. Und auch Teilinformationen, die gemeinsam mit anderen Informationen zur Identifizierung einer bestimmten Person führen können, stellen ebenfalls personenbezogene Daten dar. Personenbezogene Daten, die anonymisiert, verschlüsselt oder pseudonymisiert wurden, aber zur erneuten Identifizierung einer Person genutzt werden können, bleiben auch personenbezogene Daten und fallen ebenfalls in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung.
Das ist spannend, weil du gerade auch anonymisiert gesagt hast. Ich dachte, wenn ich Daten anonymisiere, also den Personenbezug wegnehme, dann ist die Datenschutzgrundverordnung ja nicht anwendbar und damit hat sich ja die ganze Problematik vollkommen erledigt.
Ja, wenn personenbezogene Daten in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann, dann gelten diese nicht als personenbezogene Daten. Also das heißt, diese Daten können dann ohne Rücksicht auf datenschutzrechtlichen Anforderungen verarbeitet werden. Aber die Pseudonymisierung, also ein Ersetzen identifizierter personenbezogener Daten durch ein Pseudonym, ist reversibel und kann daher nur als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für die Verarbeitung verwendet werden. Und Beispiele wie IP-Adressen zeigen, dass personenbezogene Daten weit mehr sind, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Das Aufkommen von Big Data und KI hat auch gezeigt, dass das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt als anonyme Daten oder Daten ohne Verbindung oder Relevanz für natürliche Personen erscheint, sich tatsächlich als ein Element personenbezogener Daten erweisen kann, sobald es mit anderen Identifikatoren kombiniert wird. Das heißt, jedes Konzept für Datenräume muss darauf vorbereitet sein, die Compliance-Anforderungen in Bezug auf personenbezogene und auf nicht personenbezogene Daten zu erfüllen.
Das heißt, gegebenenfalls komme ich hier eigentlich nicht wirklich aus. Jetzt nehmen wir doch mal an, der Worst Case tritt ein und personenbezogene Daten sind wirklich Teil des Dataspaces. Was für Konsequenzen hat das denn?
Ja, da stellt sich vor allem die Frage, welche Akteure welche Rolle einnehmen, um die mit den jeweiligen Rollen in der DSGVO, der Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen. Der Datenanbieter als ursprünglich für die Datenverarbeitung Verantwortlicher muss die Rechtsgrundlage für die Bereitstellung der Daten gemäß dem Artikel 6 der DSGVO sicherstellen. Er muss auch die weiteren Pflichten eines für die Datenverarbeitung Verantwortlichen einhalten, wie zum Beispiel die Festlegung von technischen und organisatorischen Maßnahmen, um auch eine sichere Datenverarbeitung zu ermöglichen. Die Rollen der Datenanbieter, die als ursprünglich für die Datenverarbeitung Verantwortliche handeln, und die Konsumenten, die als für die spätere Verarbeitung Verantwortliche handeln, erscheinen da in einem bilateralen Datenaustausch-Szenario, das dann zu einer Übermittlung von dem einen Verantwortlichen zu dem anderen Verantwortlichen führt.
Jetzt haben wir gerade sehr viel über die Verantwortlichen gesprochen, die sozusagen, ja, die, ich sage es jetzt einmal salopp, die Haftung übernehmen, weil dort jetzt personenbezogene Daten im Dataspace vorhanden sind. Aber was genau ist denn jetzt mit der anderen Seite, nämlich mit den Betroffenen, von denen Daten sich im Dataspace befinden?
Da muss sichergestellt werden, dass Betroffene ihre Rechte, die ihnen gemäß der DSGVO gewährt werden, auch tatsächlich ausüben können. Das sieht der Data Governance Act zum Beispiel vor, dass ein Mittler die Nutzung der personenbezogenen Daten ermöglichen soll und Einzelpersonen auch bei der Ausübung ihrer Rechte gemäß der DSGVO unterstützen soll. Diese Mittler sollen sich ausschließlich auf personenbezogene Daten konzentrieren und die Handlungsfähigkeit und die Kontrolle des Einzelnen in Bezug auf die ihn oder sie betreffenden Daten verbessern. Also diese Mittler sollen Einzelpersonen bei der Ausübung ihrer Rechte gemäß der DSGVO unterstützen, zum Beispiel in Bezug auf die Handhabung ihrer Einwilligung in die Datenverarbeitung, das Recht auf Auskunft über ihre eigenen Daten, aber auch das Recht auf Löschung oder das Recht auf Vergessenwerden.
Liebe Anna-Sophie, liebe Verena, vielen, vielen lieben Dank für die tollen Informationen, die ihr uns mitgebracht habt. Und danke, dass ihr heute bei uns im Studio wart. Und an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, freut euch schon auf die nächste Folge. Um diese nicht zu verpassen, folgt uns gerne entweder direkt auf unserer Website über project-dts.eu oder über Twitter @dts_project. Und viel Spaß noch beim Nachschmökern und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön.